fuhr in Richtung Norden. Als der Fahrkartenkontrolleur in seinen Waggon kam, wollte er seine Fahrkarte rechtzeitig parat haben und griff in seine Tasche. Dann hat er gesucht und hat überall in alle Taschen geguckt und hat es nicht gefunden. Er hat die Karte nicht auf Anhieb gefunden. Also er durchwühlte seine Tasche noch genauer und überall hat er geschaut und die Jacke hat er angeschaut, dann hat er sich seine Haare langsam gerauft und er wurde nervös. Ja, schließlich kam der Fahrkartenkontrolleur bei ihm an. Und er sah schon, dass Albert Einstein aufgeregt war, hat ihm das schon angesehen. Und dann meinte er, ach, Herr Dr. Einstein, machen Sie sich doch keine Mühe mit der Fahrkarte. Ich kenne Sie und ich weiß, dass Sie eine Fahrkarte haben. Alles gut, machen Sie sich keine Sorgen. Dann ging der Kontrolleur weiter zu den anderen Zugreisenden. Und er machte dann so seine Runde und kam dann wieder zurück, als er schließlich wieder in dem Abteil vorbeikam, in dem Albert Einstein saß, stutzte er. Denn dieser war noch immer dabei, seine Fahrkarte zu suchen. Und die Haare standen ihm mittlerweile zu Berge und in alle Richtungen ab. Milde, lächelnd öffnete der Kontrolleur die Abteiltür und meinte, Herr Dr. Einstein, ich habe Ihnen doch gesagt, dass Sie die Karte nicht weitersuchen müssen. Daraufhin antwortete Albert Einstein, ich kenne meinen Namen schon, aber ich weiß nicht, wohin ich fahren will. Ja, ich hoffe, wenn wir im Zug unterwegs sind, dass wir die Fahrkarte rechtzeitig parat haben, dass wir sowohl unseren Namen wissen und auch, was unser Fahrziel ist. Das war jetzt erstmal die Geschichte. Was können wir daraus lernen? Vielleicht geht es euch oder uns im übertragenen Sinn wie in einem Zug mit unbekanntem Halt. Manch einer ist vielleicht verunsichert, gestresst und mit der Sorge, wohin geht es? Das letzte Jahr hat uns herausgefordert, uns alle. Und jetzt? Jetzt erinnern wir uns an Ostern, an die Auferstehung und wir sind weiterhin im Krisenmodus. Es gibt eine Bibelgeschichte, die ich in diesem Kontext besonders mit euch betrachten möchte. Sie handelt von einer Frau, die ihre größte persönliche Krise erlebte, die in tiefster Verzweiflung ist und keine Richtung mehr sieht. Gleichzeitig aber auch von einer Frau, die Mut beweist und zu einer ganz besonderen Zeugin wird. Ich möchte euch einladen, dass wir in diese Geschichte eintauchen. Und ich erzähle ein bisschen so die Vorgeschichte und dann lesen wir gemeinsam den Text. Die Vorgeschichte ist, es ist der Tag der Auferstehung Jesu. Es ist das erste Ostern, der Ostermorgen. Maria von Magdala war diejenige, die sich in aller Frühe auf den Weg zum Grab Jesu machte. Als es noch dunkel war, schreibt Johannes. So dunkel, wie sie sich sicherlich innerlich fühlte. Aber dennoch geht sie hin zum Grab. Was sie sieht, lässt sie erstaunen. Der Stein vom Grab ist weg. Tausend mögliche Optionen schwirren ihr durch den Kopf. Wer kann das gemacht haben und warum? Warum nimmt jemand Jesus, ihren geliebten Herrn, weg? Was soll das bringen? Schnell läuft sie zurück zu Simon Petrus und Johannes und erzählt ihnen, was sie gesehen hat. Beide Jünger laufen zum Grab und schauen hinein und sehen dort die Leinentücher und das Schweißtuch von Jesus aufgewickelt liegen. Doch die beiden Jünger gehen wieder nach dieser Besichtigung. Maria aber geht nicht. Maria bleibt. Sie verlässt nicht den Ort des Grauens, der großen Verzweiflung. Sie geht auch nicht zurück zu den anderen Frauen oder den Jüngern, damit sie sich gegenseitig trösten könnten. Sondern Maria bleibt da. Sie hält es aus, den Schmerz und die Verzweiflung. Das ist beeindruckend. Dabei sieht sie das, was die zwei Jünger nicht gesehen haben, und wird erste Zeugin der Auferstehung. Ich lade euch jetzt ein, dass wir diesen Text jetzt gemeinsam lesen. Es steht in Johannes Kapitel 20 und ich lese abschnittsweise immer so 2 bis 3 Verse zusammenhängend und mache dann eine kurze Pause und dann gehen wir in den Text rein, ich erläutere das ein bisschen und dann lesen wir weiter. Also ich lese jetzt von Johannes 20 die Verse 11 bis 13 und ich lese aus der Guten Nachricht Bibel. Maria stand noch draußen vor dem Grab und weinte. Dabei beugte sie sich vor und schaute hinein. Da sah sie 2 weiß gekleidete Engel. Sie saßen an der Stelle, wo Jesus gelegen hatte. Eine am Kopfende und eine am Fußende. Frau, warum weinst du? Fragten die Engel. Maria antwortete, sie haben meinen Herrn fortgetragen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Hier mache ich erstmal eine Pause. Marias Verzweiflung ist geradezu greifbar. Dass Jesus gestorben ist und jetzt auch noch sein lebloser Körper nicht mehr da ist. Das ist zu viel zum Tragen. Das ist ein zusätzlicher, tiefer Schnitt in die sowieso schon brennende Wunde. Sie hatte so viele Hoffnungen gehegt, so hohe Erwartungen an Jesus gehabt. Und nun? Noch nicht einmal der Körper von Jesus ist da. Nichts mehr. Alles zerplatzt. Und so steht sie vor dem Grab und weint. Vielleicht weint sie auch vor Wut. Die ganze Geschichte wird nun noch kurioser. Sie sieht 2 Menschen, die als Engel erkennbar sind. Zumindest sagt uns das der Text. Aber Maria hat sie nicht erkannt. Vielleicht, weil sie so in ihrer Verzweiflung gefangen war und einen Tunnelblick hatte, wie man so sagt. Also wie durch eine Röhre sieht sie nur noch einen Ausschnitt von der Realität und verdrängt den Rest. Was sehr verständlich ist. Die Engel reden Maria freundlich an, interessieren sich für ihre Tränen. Aber alles, was sie antwortet, ist: Ich weiß nicht, wo sie Jesus hingelegt haben. Ich weiß nicht. Das drückt viel aus. Sie weiß nicht, wo der Leichnam ist. Aber sie weiß auch nicht, wie sie mit dieser schwierigen Situation umgehen soll. Ich weiß nicht. Maria hofft gar nicht, dass die Engel ihr weiterhelfen können. Es kommt ihr gar nicht in den Sinn, danach zu fragen. So sehr ist sie in ihrer Trauer. Und in Vers 14 und 15, wenn wir aufmerksam lesen, erfahren wir, wie es nun weitergeht nach ihrer Antwort. Vers 14 und 15. Als sie sich umdrehte, sah sie Jesus dastehen. Aber sie wusste nicht, dass es Jesus war. Er fragte sie: Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie dachte, er sei der Gärtner und sagte zu ihm: Herr, wenn du ihn fortgetragen hast, dann sag mir, wo du ihn hingelegt hast. Ich will hingehen und ihn holen. Maria dreht sich weg und sieht nun einen anderen Mann. Dieser Mann stellt ihr dieselbe Frage wie die Engel. Warum weinst du? Wen suchst du? Nun sind wir als heutige Leser natürlich im Vorteil. Wir wissen, wer dieser Mann ist. Aber für Maria war das der absolute Ausnahmezustand. Jesus war weg. Er war tot. Und nun ist Jesus leibhaftig vor ihr. Aber sie erkennt ihn nicht. Der Leichnam ist lebendig und spricht nun mit ihr. Sie sucht aber weiterhin nach ihm. Das wiederum zeichnet Maria aus. Während die beiden Jünger, Petrus und Johannes, wieder nach Hause gingen, harrt Maria aus. Sie lässt nicht locker. Sie will Jesus finden und merkt dabei gar nicht, wie nahe sie ihm ist. Sie merkt nicht, wie kurios das ist, dass der Mann, den sie für den Gärtner hält, weiß, dass sie jemanden sucht, ohne dass sie es ihm erzählt hat. Wie seltsam das ist, dass ein Mann damals eine Frau anspricht und nach ihren Tränen fragt, freundlich und aufrichtig. Das alles aber sieht sie gar nicht. In ihrer Verzweiflung klammert sie sich an den Hoffnungshalm, dass ja vielleicht dieser Gärtner ihr Auskunft geben könnte. Was wiederum im damaligen Kontext sehr unwahrscheinlich ist, denn Gärtner standen in der sozialen Hierarchie weit unten und hatten meist gar nichts mit den Gräbern zu tun. Maria hofft dennoch, trotz ihrer Verzweiflung, dass er ihr helfen könnte und, was sehr bemerkenswert ist, und dass sie allein stark genug ist, um den Leichnam eines erwachsenen Mannes zu tragen. Maria gibt nicht klein bei. Sie kämpft mit allen ihren wenigen Mitteln. Und dann kommt der Höhepunkt der Geschichte. In Vers 16. Maria, antwortete Jesus zu ihr. Sie wandte sich um und sagte, Rabuni, das ist Hebräisch und heißt mein Lehrer. Maria, sagte Jesus zu ihr. Diese Begebenheit finde ich jedes Mal wunderschön. Der scheinbare Gärtner sagt ihren Namen. Maria. Und das muss so einmalig, so besonders gewesen sein, dass Maria Jesus erkannte. Sie hatte sich schon wieder umgedreht, wie bei den Engeln, als hätte sie wieder nicht eine Antwort erwartet. Jesus holt sie aus ihrer Trauer und Verzweiflung heraus. Jesus ruft sie, wie nur er sie rufen kann. Und sie erkennt ihn. Wie Jesus in einigen Kapiteln vorher prophezeit hat, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Johannes 10, Vers 21. Und ich bin der gute Hirte. Ich kenne die Meinen. Und die Meinen kennen mich. Johannes 10, Vers 14. Maria hat Jesus erkannt, hat seine Stimme gehört und verstanden, wer sie ruft. Und auch wir dürfen diesen Trost haben und darauf ganz vertrauen. Jesus ist unser guter Hirte. Und er kennt seine Schafe. Er kennt jeden einzelnen von uns. Wie es in Jesaja heißt, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Jesaja 43, Vers 1. Egal, ob wir in solch einer verzweifelten Lage sind, wie Maria damals, oder ob wir gerade fröhlich dem Frühling entgegenblicken. Gott ruft uns bei unserem Namen. Er kennt ihn. Er kennt deinen Namen. Und er ruft dich ganz persönlich. Er weiß auch, wohin wir gehen. Anders als in unserer Eingangsgeschichte im Zug. Gott hat nicht nur unsere Fahrkarte, er hat auch unsere Lebenskarte in seiner Hand. Er hat eine Richtung und ein Ziel für uns. Für Maria geht in diesem Moment, in dem Jesus ihren Namen nennt, das Licht auf. Die Dunkelheit, die Verzweiflung, die Trauer, der Schmerz, der Schleier, der Tunnelblick sind nun vorüber. Sie sieht einzig Jesus. Sie kann sich kaum halten und voller Freude ruft sie laut aus: Rabuni, mein Lehrer. Daraufhin antwortet ihr Jesus in Vers 17. Und ich lese euch diesen Vers vor aus der Luther-Übersetzung. Denn den habe ich immer im Ohr, wenn es um diese Geschichte geht, und vielleicht geht es ja euch auch so. Spricht Jesus zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Gehe aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Rühre mich nicht an. Klingt das nicht ein bisschen komisch? Dazu möchte ich eine Geschichte erzählen. In Friedensau hatten wir einmal einen besonderen Gastsprecher. Dieser Prediger trug uns Studenten diesen Bibeltext auswendig vor, das ganze Kapitel 20. Er konnte auch das ganze Markus-Evangelium auswendig vortragen, und er hatte das eine besondere Art beim Vortragen, weil er diese Bibeltexte, die er auswendig vortrug, mit Gesten unterlegte. Also wenn dann da stand, und er kam von Jerusalem hinab nach Jericho, dann hat er dann eine entsprechende Geste gemacht, das unterlegt. Und versucht, das nachzuempfinden. Oder wenn da steht, Jesus berührte ihn, dann hat er das mit der Hand oder wie auch immer mit seinen Armen versucht nachzuempfinden. Und er hat auch dieses Kapitel für uns vorgetragen. Und als Geste machte er, als Maria Jesus erkannte, eine umarmende Bewegung, eine festhaltende. Danach aber schossen einige Hände von uns Theologiestudenten nach oben. Und wir haben dann gesagt: Moment, Moment, im Text steht doch, sie soll ihn nicht berühren. Und als hätte er unseren Einwand erahnt, sagte er nur einige Verse später in Vers 27, steht die Aufforderung von Jesus an Thomas, ihn zu berühren. Es ist noch auf derselben Seite. Er klärte uns auf, dass es besser übersetzt werden kann mit: Halte mich nicht fest. Das können wir uns dann so vorstellen, dass Maria sich vor seine Füße warf und seine Füße umfasste. Und dazu haben wir auch einen Parallelbericht in Matthäus 28, Vers 9. Da steht: Da stand plötzlich Jesus selbst vor ihnen und sagte: Seid gegrüßt. Die Frauen warfen sich vor ihm nieder und umfassten seine Füße. Also wir müssen uns bei dieser Situation das ungefähr so vorstellen. Maria versucht, seine Füße zu umklammern, ihn festzuhalten. Voller Freude natürlich, voller Dankbarkeit, voller Überwältigung. Es geht also hier in dieser Szene, in dieser Begebenheit darum, dass Jesus sich in einer besonderen Lage befindet und dass dieser Zustand so wichtig ist, dass Maria ihn nicht für sich behalten soll. Diese gute Nachricht, dass Jesus auferstanden ist, soll hinausgetragen werden. Es soll verkündigt werden. Von wem? Von ihr. Von einer Frau. Und das, obwohl damals Frauen kulturell gesehen auf einer unteren Stufe standen und im öffentlichen Leben nicht wirklich auf sie gehört wurde. Aber Jesus machte das nichts. Im Gegenteil, er kehrt die gesellschaftlichen Verhältnisse um und beauftragt sie, eine Frau, die wichtigste Botschaft der Welt zu verkünden. Jesus Christus ist auferstanden. Und das tut Maria, wie uns der Vers 18 sagt. Maria aus Magdala ging zu den Jüngern und verkündete: Ich habe den Herrn gesehen. Und sie richtete ihnen aus, was er ihr aufgetragen hatte. Sie verkündet den Jüngern die gute Botschaft, dass Jesus auferstanden ist und wird damit zur ersten Zeugin der Auferstehung. Sie wird zur Botschafterin Jesu für die Jünger, die das noch nicht wussten. Sie spendet Hoffnung für die Jünger, die sich ein paar Verse weiter aus Angst verbarrikadieren. Sie gibt das Licht weiter, dass sie gerade eben erst selbst von Jesus empfangen hat. Jesus macht sie zur Lichtträgerin. Sie bezeugt den auferstandenen Jesus. Und das tun auch wir. Bis heute, weil wir in diesem Glauben stehen. Jesus, der am Kreuz Gestorbene und Auferstandene. Das ist die Hauptbotschaft der Bibel. Es ist die tragende Säule unseres Glaubens. Wir sind gerettet durch Jesu Tod am Kreuz und durch seine Auferstehung haben wir diese Hoffnung der Vergebung. Ist die Vergebung, die Gott uns schenkt, Wirklichkeit geworden? Wenn Jesus am Kreuz nicht gestorben und anschließend auferstanden wäre, dann wäre unser gesamter Glaube nichtig. Das ist nicht meine eigene Idee, so sagt es Paulus. In 1. Korinther 15, die Verse 14 und 17. Und wenn Christus nicht auferweckt worden ist, dann hat weder unsere Verkündigung einen Sinn noch euer Glaube. 17. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer ganzer Glaube vergeblich. Eure Schuld ist dann nicht von euch genommen. Das heißt, es ist wichtig für uns als Christen daran zu glauben, dass Jesus am Kreuz für uns starb. Aber durch die Auferstehung ist das Wirklichkeit geworden, dass wir diese Vergebung haben. Es ist beides wichtig. Es gehört zusammen. Es gehört zu diesem Christusereignis, wie die Theologen sagen, zu diesem Ostergeschehen. Die Gnade, die Zuwendung und die Fürsorge Gottes zu uns hat Jesus durch seinen Tod am Kreuz und durch seine Auferstehung verdeutlicht und uns zuteil werden lassen. So sagt es auch Ellen White in dem Buch Faith and Works, Glaube und Werke, Seite 93. Durch Christus ist für den Menschen sowohl Heilung als auch Versöhnung gegeben. Die Kluft, die durch die Sünde entstanden ist, ist durch das Kreuz von Golgatha überbrückt worden. Ein volles, vollständiges Lösegeld ist von Jesus bezahlt worden, durch das der Sünder begnadigt und die Gerechtigkeit des Gesetzes aufrechterhalten wird. Alle, die glauben, dass Christus das Sühneopfer ist, können kommen und Vergebung für ihre Sünden empfangen. Denn durch das Verdienst Christi ist die Kommunikation zwischen Gott und Mensch wiederhergestellt. Gott kann mich als sein Kind annehmen und ich kann ihn als meinen liebenden Vater für mich in Anspruch nehmen und mich an ihm erfreuen. Es ist das Fundament unseres Glaubens, dass Jesus Christus lebt, dass er auferstanden ist. Er ist für uns gestorben und auferstanden. Das Grab ist leer, meine Lieben, und wir haben eine Hoffnung. Eine Hoffnung, die über den Tod hinausgeht. Denn der Tod ist besiegt. Die Sünde und die Schuld sind abgetan für alle, die zu Jesus kommen. Gott ist der Sieger. Und durch seinen Sieg und seine Gnade können wir leben. So schreibt Johannes wieder in Kapitel 20, in dem Kapitel, in dem wir sind, Vers 31. Was aber in diesem Buch, also im Johannesevangelium steht, wurde aufgeschrieben, damit ihr fest bleibt im Glauben, dass Jesus der versprochene Retter ist, der Sohn Gottes. Wenn ihr das tut, also im Glauben fest bleibt, habt ihr durch ihn das Leben. Ja, und wenn auch jetzt vielleicht unsere Wege jetzt auseinandergehen, wünsche ich euch als Gemeinde, wünsche ich euch als Geschwister diese Gewissheit, die wir haben dürfen. Die Gewissheit dürfen wir haben, dass uns Vergebung zuteil wurde von Gott, dass wir die Vergebung bekommen haben und dass Gott uns gnädig ist, weil Jesus auferstanden ist. Diese Gewissheit dürfen wir haben und die haben wir durch Jesus. Die wünsche ich euch, das wünsche ich euch als Segen, wenn wir jetzt dann auseinandergehen, so bleiben wir trotzdem miteinander verbunden und vielleicht hören wir uns ja oder sehen uns mal das ein oder andere Mal an unterschiedlichen Veranstaltungen, aber wir haben auf jeden Fall die Hoffnung, dass wir uns irgendwann, wenn Jesus kommt, alle wiedersehen im Himmel. Wenn er wiederkommt, dass wir bei ihm sind und dass dann alles gut ist. Die Geschichte, und damit jetzt zum Abschluss zu kommen, die Geschichte von Maria von Magdala hat bis heute für uns eine enorm hohe Bedeutung. Zum einen können wir uns sicher sein, dass Jesus in unserer Verzweiflung uns nicht allein lässt. Auch wenn wir einen Tunnelblick haben, gar nichts mehr wissen, dürfen wir uns doch sicher sein, dass Jesus da ist und uns bei unserem Namen ruft. Jesus. Okay. Alle wieder da? Jesus ist da, auch und gerade in unseren Tiefpunkten. Und er lässt uns nicht im Stich. Er hält unsere Lebenskarte in der Hand und lässt sie auch nicht los. Denn er hat eine Richtung und ein Ziel für uns. Sein Ziel ist es, uns aus dem Leid herauszuholen und eines Tages, das Versprechen haben wir ganz fest, wird er uns alle Tränen abwischen. Auf diese Hoffnung weist uns diese Geschichte hin, von Maria von Magdala. Wir dürfen darauf vertrauen, weil Jesus auferstanden ist. Er lebt. Das ist das Fundament unseres Glaubens. Amen.
Herr, wir danken dir für diese ermutigende Predigt und wünschen dir und deiner lieben Frau nochmals alles Gute und Gottes Segen.
Dankeschön.
Wir wollen jetzt diese